Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher.
Herzlich willkommen zur Kritikerrunde des Deutschlandfunk Sachbuch-Trios. Wir melden uns heute direkt von der Frankfurter Buchmesse mit aktuellen Lesetipps. Wir, das sind wie immer bei der Auslese, die studierte Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich und der studierte Biologe und Wissenschaftsjournalist Michael Lange. Herzlich willkommen hier auf der Deutschlandradio-Bühne.
Hallo.
Mein Name ist Ralf Krauter, ich habe mal Physik studiert, arbeite seit 20 Jahren für die Sendung Forschung aktuell, das tägliche Wissenschaftsmagazin im Deutschlandfunk. Allerdings muss man sagen, der Schwerpunkt der heutigen Sendung, der liegt thematisch ganz klar in Ihrem Beritt, Michael Lange. Es geht um die schöne neue Welt der Biologie. Genauer gesagt um eine Revolution im Genlabor, die weltweit aktuell immer weitere Kreise zieht. Mit neuartigen Genscheren namens CRISPR-Cas, die 2012 entdeckt wurden, können Wissenschaftler nämlich das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen heute mit chirurgischer Präzision verändern. Und zwar so schnell, einfach und kostengünstig, dass die Möglichkeiten zum Editieren von Genomen nahezu grenzenlos geworden sind. Mediziner erhoffen sich neue Therapien gegen Erbkrankheiten, Pharma führen effizientere Wege der Wirkstoffsynthese, Agrarwissenschaftler versprechen sich Durchbrüche bei Dürre und schädlingsresistenten Nutzpflanzen. Man hat fast so das Gefühl, the sky is the limit, wenn es um potenzielle Anwendung von CRISPR-Cas geht. Aber natürlich stellt sich da wie bei jeder bahnbrechenden neuen Technologie auch die Frage, wie weit dürfen wir eigentlich gehen? Wie stark dürfen wir eingreifen in die Evolution auf unserem Planeten? Wie lassen sich die Risiken der neuen Technologie beherrschen und wie können wir Missbrauch verhindern? Also zum Beispiel die Zeugung genetisch getunter Designerbabys, die wahrscheinlich keiner von uns will. Die beiden aktuellen Sachbücher, über die wir sprechen wollen, setzen sich kritisch auseinander mit den Versprechen und Fallstricken der neuen Möglichkeiten im Biolabor, mit der zweiten Schöpfung im Biolabor sozusagen. Buch Nummer 1 heißt Eingriff in die Evolution, die Macht der CRISPR-Technologie und die Frage, wie wir sie nutzen wollen. Geschrieben als eine der beiden Entdeckerinnen von CRISPR-Cas, die US-Amerikanerin Jennifer Doudna, die als heiße Kandidatin für den Nobelpreis gilt, und ihr Co-Autor war der Ex-Doktorand Samuel Sternberg. Buch Nummer 2 heißt Wie klone ich ein Mammut? Die Rückkehr der Eiszeitgiganten, und die Autorin Toril Kornfeld ist eine schwedische Wissenschaftsjournalistin. Beide Bücher sind aus meiner Sicht definitiv lesenswert, weil sie Fragen aufwerfen, für die wir als Gesellschaft gemeinsam Antworten finden müssen, und zwar schnell. Fangen wir an mit Eingriff in die Evolution von Jennifer Doudna und Samuel Sternberg. Dagmar Röhrlich, Sie haben das Buch gelesen. Erzählen Sie doch mal, was den Leser da so erwartet.
Also am Anfang ist ein Traum. Jennifer Doudna steht in Hawaii, wo sie aufgewachsen ist, am Strand. Es ist unnatürlich still und plötzlich überkommt sie eine Angst, die sie aus ihren Kindertagen kennt, die Angst vor dem Tsunami. Und dann sieht sie ihn auch tatsächlich anrollen, er kommt vom Horizont, sie ist zunächst vor Angst wie gelähmt. Dann schnappt sie sich ein Surfbrett und ja, reitet diesen Tsunami. Wacht dann erschreckt auf in ihrem Schlafzimmer in Berkeley. Zwischen diesem Traum und der Realität gibt es eine Verbindung, denn Jennifer Doudna gehört zu den Forscherinnen und Forschern, die einen wissenschaftlichen Tsunami ausgelöst haben könnte, nämlich halt CRISPR-Cas, eine exakte Genschere, die vielleicht in Zukunft einmal möglich machen wird, ganz gezielt einzelne Gene auszuschalten oder neue Stückchen einzufügen in das Erbgut, sodass Krankheiten geheilt werden können. Ganz große Macht verleiht das den Leuten.
CRISPR verleiht uns die Macht, die Moleküle des Lebens selbst auf jede gewünschte Weise neu zu schreiben und damit die Biosphäre, in der wir leben, grundlegend und unwiderruflich zu verändern. Derzeit wird nach meiner Überzeugung nicht einmal annähernd ausreichend darüber diskutiert, welche Möglichkeiten sich damit bieten, zum Guten, aber auch zum Schlechten. CRISPR hat zwar ein gewaltiges, unbestreitbares Potenzial, unsere Welt zu verbessern, aber das Herumspielen mit den genetischen Grundlagen unserer Ökosysteme kann auch unbeabsichtigte Folgen haben.
Es ist ein sehr spannendes Buch, das im ersten Teil sich auf die Wissenschaft, die Entdeckungsgeschichte konzentriert, und da wird es manchmal auch ein bisschen theoretisch, bleibt aber zu 90% gut nachvollziehbar. Hin und wieder habe ich dann auch gedacht, naja, das verstehe ich jetzt nicht mehr so ganz, musste dann doppelt lesen. Der zweite, der dickere Teil, der beschäftigt sich mit den ethischen Fragen, den Möglichkeiten, den Folgen dieser Technik, und der ist für jeden wunderbar lesbar. Diese Technik ist auch deshalb so brisant geworden, weil Risikokapitalgeber das Ganze als ideales Feld, um Geld zu machen, entdeckt haben. Und es ist ein Feld, das sich vielleicht schneller entwickeln könnte, als wir das so allgemein denken, weil Forschung ja normalerweise immer ganz langsam läuft, wo man jetzt entscheiden muss als Gesellschaft, was wollen wir nicht. Und das muss man auch noch global entscheiden, denn es nützt ja nichts, wenn hier was geregelt ist, was dann nachher in China oder in Korea ganz anders läuft. Die beiden Autoren wollen dieses Buch zum Beginn einer Diskussion machen, einer wichtigen gesellschaftlichen Diskussion, und das gelingt ihnen meiner Meinung nach auch ganz hervorragend.
Mir hat dieses Buch auch ausgesprochen gut gefallen. Vor allem deswegen, weil, also die beiden Autoren sind ja absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet, ist völlig unstrittig. Jennifer Doudna ist ja eine der Miterfinderinnen dieses neuen Allzweckwerkzeugs, des neuen Schweizer Taschenmessers, das in Biolabors gerade überall zum Einsatz kommt. Und natürlich besteht da so ein bisschen Gefahr, dass sie mit ihrem Co-Autoren da zu sehr ins Fachliche abdriftet. Sie schildert eben auch wirklich tatsächlich sehr detailliert diese ganze Entwicklung des Genome-Editings von den ersten Versuchen der Gentherapien in den 80er Jahren, viele Rückschläge, die dazu verzeichnen waren, und immer ging es langsamer voran, als die Wissenschaftler dachten, bis dann zu dieser CRISPR-Revolution ab 2012. Und bei all dieser Detailtreue besteht natürlich die Gefahr, dass dann zwei so Wissenschaftler, die so tief drin sind, den Laien als Leser verlieren auf dem Weg. Und das vermeiden sie klasse, indem sie ganz klug und gezielt Metaphern einsetzen. Also sie erklären komplexe Zusammenhänge, brechen das danach aber immer so runter auf anschauliche Bilder, dass man auch als Laie ohne Bio-Leistungskurs gehabt zu haben wirklich folgen kann. Für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch, ein Debattenbuch. Wie ging es Ihnen, Herr Lange? Sie haben das englische Original A Crack in Creation ja schon 2017 im DLF rezensiert, und Ihre Rezension hat es tatsächlich hinten auf den Klappentext des Buches geschafft, muss man auch dazu sagen. Wie hat es Ihnen gefallen? Jetzt die deutsche Version.
Ich fand es einfach gut und finde es auch jetzt noch gut, dass wirklich eine Spitzenforscherin, die wirklich aus der allerersten Reihe der Wissenschaft kommt, ein Sachbuch für die Allgemeinheit schreibt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und sie macht das unglaublich detailliert, was die Molekularbiologie angeht. Das heißt, man muss es schon verstehen wollen. Aber sie schafft es dann einerseits durch die Metaphern, andererseits auch durch diese kleinen Zeichnungen, die sehr einfach gehalten sind, wirklich dann auch wieder jeden mitzunehmen. Was aus dem Buch herausspricht, ist die Begeisterung an der neuen Technik. Und dann erst im zweiten Schritt ist sie plötzlich schockiert, ob der Macht, die da in dieser Technik drinsteckt. Und sie denkt dann diese ganzen Sachen zu Ende. Aber sie geht nicht den Schritt, dass sie ihre Arbeit und die Technik in Frage stellt. Sie sagt, wir wollen nichts machen, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht will oder was ethisch eine Grenze überschreitet. Aber machen wollen wir. Die Frage ist, was wir machen wollen. Und das ist zumindest mal ein sehr positiver Ansatz, dass sich eine Wissenschaftlerin damit an die Öffentlichkeit wendet. Aber die Diskussion hat erst begonnen. Und Jennifer Doudna will ganz klar die Diskussion in die Richtung der Wissenschaftler schon prägen. Und inzwischen sagt sie einfach, indem ich jetzt dieses Buch schreibe, sage ich euch, wie ich es aus erster Hand miterlebt habe. Und damit prägt sie die Debatte und das Bild, was wir von dieser Genschere haben werden.
Über die Rolle der Verantwortungsübernahme von Wissenschaftlern, die bei Jennifer Doudna aus meiner Sicht sehr schön zu sehen ist, sprechen wir gleich noch ein bisschen. Zunächst fassen wir aber nochmal alles Wichtige zu diesem Buch von Jennifer Doudna und Samuel Sternberg hier und jetzt für Sie zusammen.
Eingriff in die Evolution. Die Macht der CRISPR-Technologie und die Frage, wie wir sie nutzen wollen. Das Sachbuch von Jennifer Doudna und Samuel Sternberg wurde von Sebastian Vogel übersetzt. Es ist im Springer Verlag erschienen, hat 265 Seiten und kostet 19,99 Euro.
Ein Eingriff in die Evolution wäre es zweifellos auch, wenn die Menschen die neuen Möglichkeiten aus dem Biolabor nutzen würden, um Tierarten, die bereits ausgestorben sind, wieder zum Leben zu erwecken. Mammuts zum Beispiel oder Dinosaurier. Vor 10 bis 20 Jahren schien sowas völlig unrealistisch und bestenfalls Stoff für Hollywood-Filme. Jurassic Park sei da nur als Stichwort genannt. Aber inzwischen gibt es tatsächlich sehr renommierte Genforscher, die genau daran arbeiten. Und was die antreibt, wie weit sie schon gekommen sind, was in Zukunft möglich sein könnte, das beschreibt die schwedische Wissenschaftsjournalistin Toril Kornfeld in ihrem aktuellen Sachbuch Wie klone ich ein Mammut? Die Rückkehr der Eiszeitgiganten. Nicht, Herr Lange, Sie haben es gelesen. Wüssten Sie denn jetzt, wie das geht, so ein riesiges Zottelmonster wieder auferstehen zu lassen?
Ja, so ein Mammut ist schon ein tolles Tier. Dieser wuchtige Körperbau, diese langen Stoßzähne und dann dieses wuselige Fell, so richtig zottelig. Also das hat natürlich trotz seiner Macht und seiner Gefahr, die von ihm ausgeht, auch einen gewissen Sympathiefaktor. Aber wenn Sie oder ich jetzt wirklich einen Mammut klonen wollen, erfahren wir es in diesem Buch von Toril Kornfeld definitiv nicht. Sie erfahren aber vielleicht, warum es nicht so einfach ist, ein Mammut zu klonen. Denn am Anfang dachten viele Forscher, ach, wir haben doch die Methoden, legen wir los und es geht. Es geht definitiv nicht. Vielleicht noch nicht, denn es ist im Moment nicht möglich, da die Zelle fehlt. Man braucht eine lebendige Zelle, in der alles noch drinsteckt, in der alle Gene funktionieren. Und das braucht man zum Klonen, wie beim Klonschaf Dolly. Das haben wir vom Mammut nicht, bisher nicht, auch wenn danach gesucht wird. Aber man könnte sozusagen bereits existierende Zellen, zum Beispiel die des indischen Elefanten, umbauen. Und da kommt jetzt wieder die Genschere CRISPR-Cas ins Spiel. Mit der kann man tatsächlich gezielt kleine Veränderungen vornehmen. Und es gibt einen Wissenschaftler namens George Church in Boston, der tatsächlich daran arbeitet. Man muss aber ganz klar sagen, er arbeitet mit Elefantenzellen. Er baut die Zellen langsam Schritt für Schritt um, hat inzwischen ein paar Dutzend Änderungen gemacht. Trotzdem sind diese Zellen einem indischen Elefanten viel näher als einem Mammut. Und das beschreibt die Autorin wirklich auch sehr schön und auch durchaus kritisch. Und sie bewertet die Wissenschaftler, mit denen sie redet, auch aus ihrer sehr persönlichen Sicht. So hat sie den George Church getroffen und bezeichnet ihn zunächst auch als Weihnachtsmann. Allerdings ein Weihnachtsmann, der den Menschen alles Mögliche verspricht und von dem man nicht so ganz genau weiß, ob die Geschenke auch wirklich kommen.
Vielleicht können wir ja ein Mammut erschaffen, das noch besser ist als das ursprüngliche, sagt Church. Genau dieser Gedanke, dass wir Menschen lernen können, neue Wildtiere zu erschaffen, wird während meiner Arbeit an diesem Buch immer wieder auftauchen. Beim Gespräch mit George Church wird mir fast ein wenig schwindelig. Seine Visionen und sein unverhohlener Optimismus machen es mir ziemlich schwer, ihn ernst zu nehmen. Andererseits ist es offensichtlich, dass er kompetent ist und weiß, wovon er spricht.
Die Journalistin Toril Kornfeld beobachtet äußerst genau. Sie nimmt quasi die Leser mit und man kann sich sozusagen diese Eindrücke, die die Journalistin bei der Recherche hatte, man kann die nachempfinden. Und so erfährt man nach und nach immer mehr und erhält dann schließlich ein vollständiges Bild. Zumindest so, wie eine Journalistin es in mehreren Monaten oder auch in diesem Fall wirklich mehreren Jahren bekommen kann. Sie reist nach Sibirien, wo eine richtige Eiszeitlandschaft entstehen soll. Sie beschäftigt sich mit Kastanien, amerikanischen, die wieder zurück eingepflanzt werden sollen und viele Arten, die zurückkehren sollen. Sogar Dinosaurier sollen ja angeblich wieder zurückkehren. Aber sie stellt eben auch kritische Fragen und zeigt, wie schwierig das ist und stellt dann natürlich die Frage, brauchen wir das überhaupt? Ist das die Frage, die wir im Moment beantworten sollen, wo so viele Arten zurzeit verloren gehen und die man schützen könnte? Und wenn man jetzt noch viel Energie in die Rückkehr bereits ausgestorbener Arten steckt, ist das der richtige Weg? Also sie stellt durchaus Fragen und bleibt da kritisch. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Ansatz ist, um von außen in dieses Fachgebiet reinzukommen. Und das Schöne daran ist, dass eben die Aussagen der Wissenschaftler, die sich oft sehr euphorisch anhören, nicht eins zu eins übernommen werden, sondern dass man wirklich sagt, halt, sagen die wirklich die Wahrheit? Was haben die für Interessen? Und das gelingt in diesem Buch sehr gut.
Ich finde die Stärke von Toril Kornfelds Buch, das sind die Reportagen. Also sie ist Journalistin, sie reist an interessante Orte, trifft interessante Menschen und sie hat die Fähigkeit, das so zu beschreiben, dass man wirklich dranbleiben will. Also sie schildert zum Beispiel irrsinnig plastisch, wie sie da in der sibirischen Tundra steht, wo also der Permafrost so allmählich taut. Ja, und da riecht es überall nach Mammutpisse, weil da früher so viele Mammuts waren, dass ihr Dung und Kot überall im Boden ist. Und bisher war das eben eingefroren, man roch nichts davon. Und also sind sehr ganzheitliche Schilderungen von ihren Reisen. Was mir auch sehr gut gefallen ist, sie schildert ihren Zwiespalt. Einerseits ist sie fasziniert von diesen Protagonisten, die sie da trifft. Sie ist fasziniert, mit welcher Werbe die sozusagen dieses Thema angeht und welcher Begeisterung die Erbgut verändern wollen und Ökosysteme verändern wollen. Auf der anderen Seite fragt sie eben, sind die Motive, die mir da genannt werden, warum wir das machen sollten, eigentlich die, die die Leute tatsächlich umtreiben? Und an einigen Stellen bekommt man Zweifel, ob es den Forschern dann tatsächlich um das Bremsen des Klimawandels geht oder um das Retten der Artenvielfalt. Man kriegt das Gefühl, vielleicht machen die es auch aus ganz anderen Gründen, zum Beispiel, weil sie Forscher sind und alles ausprobieren wollen, was sie machen können. Ein endgültiges Urteil fällt die Autorin interessanterweise nicht. Das überlässt sie dem Leser und das finde ich sehr spannend, weil man muss als Leser sich damit auseinandersetzen, wem glaube ich eigentlich an dieser Stelle? Glaube ich den Forschern, die so tolle Dinge machen, dass sie mir ihre wahren Motive verraten oder steckt vielleicht was anderes dahinter? Also ich finde ein sehr wichtiges Buch. Wie ging es Ihnen, Frau Röhlich, bei der Lektüre?
Ich habe dieses Buch sehr, sehr gern gelesen, in einem Rutsch durch, weil es spannend geschrieben ist wie ein Roman. Einen kleinen Wermutstropfen habe ich, das Kapitel über den Auerochsen. Da habe ich extra noch mal bei der Uni Mainz nachgeschaut und auch noch so ein bisschen bei den Veröffentlichungen. In dem Buch wird halt geschrieben, dass Forscher versuchen, den Auerochsen aus heutigen Kühen wieder zurückzuzüchten. da können sie unheimlich lange züchten, denn die heutigen Kühe stammen, wie die Uni Mainz rausgekriegt hat und wie sich auch anderswo bestätigt hat, von rund 80 Tieren ab, die aus dem fruchtbaren Halbmond von den ersten Bauern mit nach Europa gebracht worden sind und haben mit dem europäischen Auerochsen nichts zu tun. Da wird zwar bestimmt irgendwann mal ein Auerochse über den Zaun gehüpft sein oder wie immer die damals ihre kostbaren Kühe eingepfercht hatten oder vielleicht auch mal eine Auerochsenkuh reingekommen sein, aber das sind ganz geringe Spuren im Erbgut. Sprich, aus unseren Kühen kann ich, wenn ich einen Auerochsen haben will, den nicht mehr herkriegen. Aber ich kann natürlich eine mächtige, große Kuh, die ökologisch die Rolle eines Auerochsen übernimmt, die könnte ich schon herstellen, wenn es denn nur sein muss. Aber da ist auch die Frage, wer will das? Also ich fände es schon schön, aber will man das wirklich?
Wie klone ich einen Mammut? Alles Wichtige zum Buch von Toril Kornfeld hier nochmal zum Mitschreiben.
Wie klone ich ein Mammut? Die Rückkehr der Eiszeitgiganten. Das Sachbuch von Toril Kornfeld wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Maike Barth und Inge Wehrmann. Es ist im Theiss Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 24,95 Euro.
Wie ging es bei der Lektüre beider Bücher ein bisschen wie Toril Kornfeld? Ich konnte die Faszination der Forscher verstehen, die plötzlich Werkzeuge haben, die ihnen ermöglichen, Dinge zu tun, von denen sie jahrzehntelang geträumt haben. Gleichzeitig hatte die Euphorie der Biowissenschaftler auf mich aber auch so ein bisschen was Unheimliches, also fast schon so was Frankenstein-mäßiges, wo ich mich unweigerlich gefragt habe, überblicken die wirklich die möglichen Folgen ihres Tuns oder überschätzen die in ihrer Euphorie vielleicht gnadenlos die Fähigkeit, die Geister, die sie riefen, dann auch langfristig unter Kontrolle zu halten? Gingen Ihnen diese Fragen auch durch den Kopf?
Ja, und mir wurde Angst und Bange. Zwar finde ich es auch faszinierend, was da möglich ist, dass wenn beispielsweise wirklich so für die Betroffenen schrecklichen Krankheiten wie Mukoviszidose oder Sichelzellanämie eines Tages geheilt werden könnten, dann bedeutet das aber trotzdem, dass ich so tief in die Keimbahn des Menschen eingreife, dass sie für immer die menschliche Keimbahn verändert ist. Das ist bei diesen Krankheiten jetzt für mich persönlich kein Problem. Aber ich kann mir natürlich ausmalen, was dann auch noch passiert. Und nicht umsonst hat Jennifer Doudna den Albtraum, dass Adolf Hitler zu ihr kommt und sich von ihr das Verfahren erklären lässt.
Für genetisch getunte Herrenmenschen sozusagen.
Ich, schöne, blauäugige, 2 Meter große, ja, blonde Männer. Ich habe die Angst, dass dieses Verfahren außer Kontrolle geraten könnte. Deshalb ist diese wissenschaftliche Diskussion so wichtig.
Nach meiner Einschätzung ist es natürlich eine Technik, die sich in eine gefährliche Richtung entwickeln kann, aber man muss auch ganz klar sagen, sowohl die Kritiker als auch die Wissenschaftler selbst, nach meiner Einschätzung übertreiben sie die Möglichkeiten, die wir da derzeit haben. Diese Möglichkeiten könnten kommen, werden vielleicht auch irgendwann kommen. Allerdings zeigen nach der ersten Euphorie, gerade was die Genschere angeht, die Ergebnisse sozusagen der zweiten Generation, so einfach ist es nicht. Vieles, auch von den positiven Sachen, die sich die Forscher vorgestellt haben, werden entweder nicht klappen oder sehr, sehr lange dauern. Die medizinischen Fortschritte kommen langsam. Und jetzt kann man natürlich sagen, auch zum Glück, damit die wirklich gefährlichen, bedenklichen Möglichkeiten werden uns nicht überraschen über Nacht. Die entstehen zurzeit schon, aber ganz langsam, Schritt für Schritt. Das heißt aber auch, wir haben die Möglichkeit, gegenzusteuern. Und das wollen beide Autorinnen auch. Es ist ja gar nicht so, dass die wirklich sagen, wir wollen jetzt alles machen. Sie übertreiben die Geschwindigkeit, aber auch vielleicht mit einem Interesse, dass sie sagen, die Diskussion muss jetzt kommen. Da sagen sie, dann fahren wir es doch lieber zu groß, das Thema, dass die Leute wirklich diskutieren, als wenn wir jetzt nochmal sagen, ja, ihr habt nochmal 10 Jahre Zeit, da passiert nämlich gar nichts.
Aber Herr Lange, wie ticken diese Leute? Sie haben ja diesen George Church, also diesen Mammut-Klon-Papst, so kann man ihn, glaube ich, nennen, ja, der das sehr ambitioniert verfolgt, dieses Projekt. Sie haben den selbst schon in Harvard besucht, für den Deutschlandfunk auch Reportagen von da geliefert. Wie tickt der? Geht es dem wirklich um Artenschutz, wie er sozusagen der Journalistin gegenüber kundtut? Geht es ihm um den Kampf gegen die Erderwärmung oder ist er vielleicht wirklich nicht viel eher davon getrieben, alles, was machbar scheint, auch mal irgendwie auszuprobieren zu wollen, weil er eben als Forscher immer Neuland betreten will?
Er ist auf jeden Fall ein Nerd, ein richtiger Nerd. Das heißt, er ist in seiner Wissenschaftswelt drin und ist davon begeistert und denkt diese Sachen auch zu Ende. Aber er denkt sie eben mechanistisch durch. Er sagt, wenn wir das machen, kann das passieren. Wenn wir das. Und so sucht er natürlich für seine, sagen wir mal, aus seiner Sicht tollen, manchmal aber auch kruden Ideen, Argumente. Und die findet er eben auch im Umweltschutz. Man kann ja Artenschutz durch Gentechnik betreiben, man kann ja Klimaschutz. Kann man, ist aber nur ein kleiner Effekt. Ich glaube, da gibt es andere Methoden, die deutlich wichtiger sind. Und dadurch stellt er es natürlich nicht objektiv dar. Er ist ein Wissenschaftler, er will machen. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche bösen Absichten hat. Die hat er gar nicht. Der ist wirklich ein Nerd, der in seiner Welt lebt, der auch einen sympathischen Eindruck macht. Also der ist ein bisschen zerstreut, läuft da dauernd durch sein Labor, wenn man ein Interview mit ihm machen will. Dann sagt er immer, oh, ich habe Zeit für dich, wach noch mal gerade, ich komme dich gleich abholen. Eine halbe Stunde weg, wo ist er? Kommt da aber wieder, ach, gut, dass du noch da bist. Und so haben wir dann einen halben Tag Interview gemacht, aber ich habe nur 20 Minuten Aufnahmen zusammengekriegt.
Aber immerhin. Also,
es war ein Erlebnis, in dem Labor zu sein. So arbeiten Nerds anscheinend.
Er ist eine Koryphäe. Mich erinnert die Situation der Bioforscher gerade so ein bisschen an die Friedrich Dürrenmatt in seinem Buch Die Physiker beschreibt. Da geht es ja um die Erfindung der Atombombe und um die Frage letztlich, ob dieses Wissen nun gut oder schlecht für die Menschheit ist. Das bekannteste Zitat aus diesem Roman ist ja, der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkungen alle Menschen. Und ich glaube, das gilt gerade auch für die Bioforschung, ist mein Gefühl. Wie realistisch ist es denn, dass die Genforscher es besser machen werden als die Physiker, Frau Röhlich? Die Physiker haben die Gefahren der Atomkraft erst aufs Radar bekommen, als die Atombombe schon gefallen war. Sind Sie optimistisch, dass die Genforscher cleverer sind und es schaffen, sich über ethische Leitplanken zu einigen, bevor irgendwie was grob aus dem Ruder läuft?
Ich glaube, auch da ist der Zauberlehrling das große Vorbild. Sprich, ja, man wird sich jetzt sicherlich mehr bemühen, Folgen abzusehen, aber wenn auch nur die Träume, die man da hat, halb wahr werden, dann wird da einfach eine Eigendynamik drin sein, dass irgendwo was läuft an Forschung, was dann genau in die falsche Richtung reingeht. Also ich bin pessimistisch, was die Selbstkontrolle angeht, weil man zu viele Leute in zu vielen verschiedenen Ländern, Laboratorien mit zu vielen verschiedenen Interessen alle in eine Richtung reinkriegen müsste. Aber mit Sicherheit hat die Atombombe ihre Lehren gehabt. Sprich, man wird sehr viel mehr darüber diskutieren. Es ist auch kein Krieg. Die Atombombe ist ja sehr schnell im Krieg entwickelt worden. Das musste alles blitzschnell gehen.
Auch hier gibt es Biowaffenanwendungen. Genau. Also insofern kann man das gar nicht...
Aber es ist kein akuter Krieg. Von daher habe ich die Hoffnung, dass man mehr nachdenkt und dass wir nicht in die Situation reinkommen.
Was meinst du, Lange? Ist man da auf einem guten Weg? Es gibt ja schon Diskussionen in verschiedenen Gremien, um sich zu einigen auf mögliche Moratorien. Aber so richtig vorankommt man da nicht.
Ne? Man muss die Wissenschaftler einbinden und die meisten Wissenschaftler wollen das auch. Aber mein ganz kurzes Fazit lautet eigentlich, die Genforschung ist zu wichtig, um sie den Genforschern zu überlassen.
Ja. Das ist eigentlich schon ein prima Fazit und mündet eigentlich auch in einen Appell. Wenn Sie mitreden wollen in Sachen Chancen und Risiken von Genome Editing, lesen Sie eins der beiden Bücher, die wir gerade vorgestellt haben. Eingriff in die Evolution von Jennifer Doudna und Samuel Sternberg. Und Wie klone ich einen Mammut von Toril Kornfeld. Beide Bücher sind definitiv lesenswert, auch für interessierte Laien, liefern eine wertvolle Grundlage, um an dieser so wichtigen Debatte teilzunehmen. Wie immer an dieser Stelle nehmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Ihnen weitere Sachbücher vorzustellen, die uns untergekommen sind.
Durchgeblättert.
Den Anfang würde ich machen mit einem Buch, ja, da passt das Motto, ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte und eine attraktive Infografik erst recht. Der US-Grafikdesigner Zack Scott macht sich das sehr geschickt zunutze. In seinem Buch Apollo erzählt er den historischen Wettlauf zum Mond mit informativen Schaubildern, garniert mit so kurzen erklärenden Texten dazwischen. Warum macht er das? Naja, im Juli 2019 wird es genau 50 Jahre her sein, dass Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Ein epochaler Moment. Und wer sozusagen dieses epochale Ereignis nochmal Revue passieren lassen will, sich vorbereiten will auf dieses runde Jubiläum, was da ansteht, der findet in diesem, ja, Sachbuch die perfekte Einstimmung. Das Spannende ist, dass diese Bilder jedes für sich kleine Geschichten erzählen. Die Grafiken illustrieren also Zusammenhänge, technische Zusammenhänge, die für viele Leute interessant sein dürfen. Man erfährt dann zum Beispiel, dass die riesigen F1-Triebwerke der Saturn-5-Rakete pro Sekunde je 976 Liter Kerosin verbrannt haben, macht dann für die 5 Triebwerke insgesamt 5 Tonnen pro Sekunde, also macht einem schon die Dimensionen deutlich. Man erfährt zum Beispiel auch, dass die Astronautenkarriere eines Astronauten namens John Watts Young beinahe an einem Corned Beef Sandwich gescheitert wäre, dass der spätere Mondfahrer unerlaubt an Bord genommen hatte, als er mit der Gemini-Kapsel das erste Mal im All war. Da hat er sich ziemlich viel Ärger eingehandelt. Also das Abenteuer Raumfahrt mit all seinen Freuden und Fallstricken greifbar zu machen, das gelingt diesem tollen Buch wirklich sehr eindrücklich. Ich würde sagen, ein kleiner Schritt für einen Autoren, ein großer für die Menschheit. Apollo, Wettlauf zum Mond von Zack Scott, aus den Englischen übersetzt von Thomas Pfeiffer und Violetta Topalova, ist im Drömer Verlag erschienen, hat 165 Seiten und kostet 28 Euro. Frau Röhlich, was haben Sie noch auf der Pfanne?
Ja, ein wissenschaftsphilosophisches Buch. Und zwar geht es um Karl von Frisch, der 1973 zusammen mit Konrad Lorenz und Nikolaus Tinbergen den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen hat. Und zwar für die Entdeckung zur Organisation und Auslösung von individuellen und sozialen Verhaltensmustern. Sprich, Herr von Frisch hat den Schwänzeltanz der Bienen erforscht. Diese ganze Forschung fand aber in einer sehr interessanten Zeit statt, um mal ein chinesisches Sprichwort abzuwandeln, nämlich während des Zweiten Weltkriegs. Die NS-Führung hat die Forschung finanziert und von Frisch war auch Vierteljude. Das heißt, es hätte eigentlich die Zwangspensionierung bedeutet. Und dieses Buch schildert sehr eindrucksvoll das Leben eines genialen, normalen Wissenschaftlers, der kein Held war, der kein Opfer war, der halt versucht hat, durchzukommen, der mit Hilfe von anderen weiterforschen konnte, der unpolitisch war, anders als Konrad Lorenz, sich also nicht auf die Seite der Nazis gestellt hat, der im Gegenteil versucht hat, Leute aus Konzentrationslagern rauszukriegen. Es ist eine sehr spannende Biografie, die diese Zeit aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, geschrieben von der amerikanischen Wissenschaftsphilosophin Tanja Munz. Tanz der Bienen, Karl von Frisch und die Entdeckung der Bienensprache, aus dem Englischen von Barbara Sterntal, erschienen im Tschernin Verlag Wien, 360 Seiten für 27 Euro. Ein ungewöhnliches und sehr lesenswertes Buch.
Michael Lange, Sie haben auch sowas entdeckt.
Meine europäische Familie von Karin Beuys, nochmal eine schwedische Wissenschaftsjournalistin. Bei der Beerdigung ihrer Mutter kommt der Plan in ihr auf, sie will herauskommen, wo sie herkommt. Wo ist ihre Herkunft? Sie beginnt mit Ahnenforschung, ein paar Generationen, dann ist Schluss. Dann lässt sie ihre DNA genauer untersuchen und hofft, mehr über ihre schwedischen Vorfahren zu erfahren. Aber die Reise geht ganz woanders hin. Schwedische Vorfahren ist in der Genetik schwierig, aber europäische Vorfahren, die haben wir alle und die werden tatsächlich im Erbgut gefunden. Dabei entdeckt sie, dass fast alle Europäer ihre Vorfahren vor 54.000 Jahren im Nahen Osten hatten. Da lebten Menschen der Art Homo sapiens zusammen mit Neandertalern oder besser wahrscheinlich nebeneinander. Aber es gab Kontakte, das wissen wir inzwischen aus der Genetik und das kann man tatsächlich im Erbgut aller Europäer nachweisen. Die Journalistin beschreibt das recht fantasievoll. Sie besucht Ausgrabungsstätten, sie besucht Labors und so entsteht nach und nach ein Bild des heutigen Forschungsstandes. Das Buch heißt Meine europäische Familie, die ersten 54.000 Jahre von Karin Beuys, Übersetzung aus dem Schwedischen von Maike Barth und Inge Wehrmann, Konrad Theiss Verlag, 431 Seiten für 29,95 Euro.
Vielen Dank, Michael Lange. Wir hätten noch allerhand weitere Lesetipps für Sie parat, aber die Sendezeit hat sich leider schon ziemlich dem Ende genähert. Von meiner Stelle herzlichen Dank an Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Mitdiskutieren und Mitlesen vor allem. Das ist immer die Voraussetzung, hier mitspielen zu dürfen. Die nächste Auslese gibt es am Sonntag, den 16. Dezember im Deutschlandfunk. Ich danke fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Ralf Krauter.